Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 113. Er ging und begab sich leise nach demjenigen Teile des Schlosses, in welchem die Dienerschaft schlief. In seinem kleinen Zimmerchen angekommen, öffnete er die Laterne und warf sich in einen Stuhl. Er stemmte den Kopf in die Hand und begann zu grübeln. Das Licht beleuchtete sein Gesicht, und wenn es einmal aufflackerte, so huschten gespenstische Schatten durch den Raum. Er bemerkte es nicht. Woran mochte er denken? An die Eltern, denen er vorhin die Schuld aufgebürdet hatte, ihn zu dem gemacht zu haben, der er war, zum kühnen und verschlagenen Verbrecher? Wer kann das wissen? Wusste doch er selbst es kaum. Er gab sich seinen Gedanken widerstandslos hin, ohne Rechenschaft von sich zu fordern. Das Licht brannte herab. Es flackerte einige Male kurz auf und verlöschte dann. Erst jetzt erwachte er aus seinem Grübeln. Finster, murmelte er, so geht es auch mit dem Lichte der Jugend, des Glückes und des Lebens. Aber sorgen wir dafür, dass ein neues vorhanden sei, um angezündet zu werden, wenn das alte verlöschen will. Was nutzt das Grübeln und Sorgen? Ich sehe, dass ich richtig gerechnet und mich in dem Kapitän nicht getäuscht habe. Er meint mir überlegen zu sein. Er denkt, in mir ein gutwilliges, dankbares und einträgliches Werkzeug gefunden zu haben. Er wird entschlossen sein, mich auszunutzen, bis er mich nicht mehr braucht. Aber er irrt sich. Ich werde ihm dienen, um meines eigenen Vorteils willen, aber mich zu betrügen, das soll ihm nicht gelingen. Als am anderen Morgen der Kapitän erschien, um sich mit dem Grafen zum Frühstücke, welches sie alleine einnahmen, niederzusetzen, zeigte sein sonst so strenges Gesicht einen Ausdruck von Heiterkeit, welcher Ralliant sofort auffallen musste. Dieser fragte daher: »Über welches Glück sind Sie denn bereits heute am frühen Morgen hinweggestürzt, dass ich Sie bei so vorteilhafter Laune sehe?«
»Heute nicht, sondern bereits am gestrigen Abend, gleich nachdem wir uns getrennt hatten«, antwortete der Gefragte. »Und zwar ist es ein Glück, welches Sie ebenso nahe angeht wie mich selbst.«
»Sie machen mich umso neugieriger. Darf man dieses Glück, von welchem ich mir also auch einen Teil erhoffe, kennenlernen?«
»Ja, erinnern Sie sich des Gegenstandes, über welchen wir vor unserer Trennung sprachen?«
»Natürlich, wir sprachen über Königsau.«
»Und fanden keine Handhabe, sehr fatalerweise. Aber ich bin sehr erfreut, Ihnen sagen zu können, dass mir ein außerordentlich glücklicher Gedanke gekommen ist.«
»Ist er wirklich glücklich und auch ausführbar, so ist er mehr als Goldes wert. Ich hoffe, dass ich ihn erfahren werde.«
»Das versteht sich. Vorher will ich Ihnen aber von einem anderen Glücke berichten, welches ich gestern Abend noch gehabt habe. Es wurde nämlich bei mir eingebrochen.«
Der Graf öffnete erstaunt den Mund und sah den Alten erwartungsvoll an. »Eingebrochen?« fragte er.
»Ja.«
»Hier im Schlosse?«
»Ja, sogar in meinem Schlafzimmer.«
»Himmel, welch ein Wagnis! Eingebrochen in Ihrem Schlafzimmer! Und das nennen Sie ein Glück?«
»Sogar ein sehr großes, ein sehr bedeutendes.«
»Das begreife der Teufel. Ich halte einen Einbruch für einen sehr gewagten Streich von Seiten des Einbrechers und für ein großes Malheur für den Betroffenen.«
»Ja, von gewagten Streichen sind Sie ja überhaupt nie ein Freund gewesen.«
Der Graf runzelte die Stirn und fragte in nicht sehr freundlichem Tone: »Zweifeln Sie etwa an meinem Mute?«
»Oh, ganz und gar nicht«, lachte der Alte. »Es gibt ja sehr verschiedene Arten von Mut.«
»Das ist mir neu. Mut ist doch Mut.«
»Oh nein, es gibt Mut der Unbesonnenheit, den Mut der Liebe, den Mut der Entsagung, der Verzweiflung, ja, sogar den Mut der Feigheit.«
»Der Letztere ist ein Unding.«
»Keineswegs, aber jedenfalls war es demjenigen fremd, welcher gestern Abend bei mir eingebrochen ist.«
»Was hat er gestohlen?«
Nichts, gar nichts. Der Einbruch ist ihm nicht gelungen. Ist das nicht ein Glück für mich zu nennen, da ich über 20.000 Franc im Kasten hatte, den er öffnete?
Das wäre allerdings ein Glück.
Und das nicht allein. Ich habe ihn sogar erwischt und festgehalten. Ist das kein Glück?
Ein sehr großes. Festgenommen also haben Sie ihn? Sie allein?
Ja.
Der Graf machte eine Bewegung des Schreckens und rief: Unvorsichtiger, wie können Sie so etwas wagen, einen Einbrecher festzunehmen, ohne alle andere Hilfe? Wie nun, wenn er Sie massakriert hätte? Das wäre ja leicht möglich.
Er hat es aber doch nicht getan.
Er hatte also den Kasten offen?
Ja, und das Geld bereits in der Tasche. Aber ich zwang ihn, es wieder herauszugeben.
Kapitän, das ist wirklich entsetzlich. Das sind leichtsinnige Jugendstreiche von Ihnen. Ich rühme mich doch auch einer gehörigen Portion von Mut und Verwegenheit. Aber einem Einbrecher jage ich seinen Raub niemals wieder ab. So etwas kann höchst unglücklich ausfallen, wie sehr zahlreiche Beispiele beweisen. Aber da fällt mir ja ein, dass man gar nichts gehört und bemerkt hat.
Was sollte man denn hören?
Hilferufe und Kampfgetümmel?
Nichts weniger als das. Es ist vielmehr sehr ruhig dabei hergegangen.
Das begreife ich nicht. Wo steckt denn der Kerl?
Es war nur einer? Glücklicherweise ja.
Sie haben ihn doch sofort in Eisen schmieden und forttransportieren lassen?
Fällt mir gar nicht ein.
Nicht? Was denn sonst?
Ich habe ihn wieder freigelassen.
Da machte der Graf ein Gesicht, als ob er geradezu Ungeheuerliches vernommen habe. Er starrte den Kapitän eine ganze Langeweile sprachlos an und rief dann aus: Freigelassen? Sie scherzen doch wohl nur.
Nein, ich spreche in völligem Ernste.
Welch eine Unverzeihlichkeit! Einen Dieb, einen Mörder, einen Einbrecher freizulassen, der nun bei anderen abermals einbrechen wird.
Das ist ja gerade der Grund, weshalb ich ihm die Freiheit schenkte.
Dass er auch andere nächtlich überfallen soll?
Ja doch, gerade dieses.
Da hört denn doch alles auf. Sind Sie denn verrückt, Kapitän?
Nicht die Spur. Ich handelte aus schlauer Berechnung, was bei Verrückten und Wahnsinnigen doch nicht vorzukommen pflegt.
Aber wo ist der Mensch nun hin?
Er ist hier im Schlosse.
Da zog der Graf die Beine erschrocken an sich, als ob er Sorge trage, dass der freigelassene Einbrecher sich unter dem Tische befinde. Im Schlosse? Fragte er. Ist das wirklich wahr? Höre ich recht?
Ihr Gehör scheint ganz ausgezeichnet zu sein. Der Mann befindet sich hier im Schlosse. Er gehört zu meiner Dienerschaft.
Donnerwetter, bedient er etwa auch mich mit?
Ja, allerdings.
War er bewaffnet, als er einbrach?
Mit einem langen, scharfen und sehr spitzen Messer.
Da schnellte der Graf von seinem Sessel empor, als ob er von einer Spannfeder in die Höhe getrieben worden sei, und rief entsetzt: Das ist genug. Nein, nein, das ist sogar zu viel, mehr als zu viel. Kapitän, wollen Sie mir einen großen Gefallen erweisen?
Gern, wenn ich vermag.
Sie vermögen es. Lassen Sie sofort und unverweilt anspannen.
Warum, lieber Graf?
Weil ich abreisen will, schleunigst abreisen. Oder denken Sie etwa, dass es mir einfallen kann, hier zu bleiben und zu warten, bis der Kerl kommt mit dem Messer in der Hand, um nun auch bei mir einzubrechen? Ich bin im glücklichen Besitze einer tüchtigen Portion Mut und Verwegenheit. Ich bin sogar in meinem Leben schon sehr oft geradezu tollkühn gewesen, aber ein vorsichtiger Mann ist nur dann mutig, kühn und verwegen, wenn es sich nicht um Tod und Leben handelt. Ich habe keine Lust, mich erdolchen zu lassen. Der Alte lachte kurz und leise auf, zog die Spitzen seines weißen Schnurrbarts bereit und sagte unter einem nicht sehr bewundernden Blicke:
Ja, ja, tollkühn sind Sie sehr oft gewesen, dagegen lässt sich ja gar nicht streiten. Aber dieses Mal werden Sie ja gar keine Gelegenheit haben, Ihre Verwegenheit zu betätigen. Ich habe den Mann völlig unschädlich gemacht.
Unschädlich? Völlig? Fragte der Graf, indem er tief Atem holte und sich langsam wieder auf seinem Sitz niederließ. Ihn freigelassen und doch unschädlich gemacht? Wie haben Sie das angefangen?
Ich habe mich mit ihm in aller Freundlichkeit noch eine ganze Weile unterhalten und ihn sogar wegen des Einbruchs belohnt.
Belohnt, Kapitän, jetzt bemerke ich allerdings, dass Sie nur flunkern, ganz gewaltig flunkern. Sie wollen mir ein Märchen aufbinden, um zu sehen, ob ich wirklich Mut besitze, ob ich in Wirklichkeit kühn sein kann. Ich bitte Sie, mich heute und die nächsten Tage in dem betreffenden Zimmer schlafen zu lassen. Wenn es ihm einfallen sollte, den Einbruch abermals in Szene zu setzen, so will ich ihn empfangen. Ich werde ihm die Knochen so zusammenrütteln, wie ein Knabe die Steinchen und Gläser eines Kaleidoskops zusammenwirft.
Ja, das traue ich Ihnen zu, lachte Richemont. Leider aber werden Sie keine Gelegenheit finden, diesen Mut zu betätigen. Was ich Ihnen erzählte, ist zwar wörtlich wahr, aber der Mann wird nicht wieder als Einbrecher, sondern nur als mein Verbündeter das Zimmer betreten, von welchem Sie sprechen.
Als Ihr Verbündeter? Alle Wetter! Das klingt ja ganz und gar, als ob Sie von jetzt an in Gemeinschaft mit ihm den Einbrecher machen wollten.
So ist es auch.
Diabel! Ich vermag Sie nicht zu verstehen. Sie geben mir da Rätsel auf, welche ich nicht zu lösen vermag, obgleich ich mich rühmen kann, eine ganz gehörige Portion von Scharfsinn zu besitzen.
Ich beabsichtige gar nicht, diesen mir so wohlbekannten Scharfsinn auf die Probe zu stellen. Er ist mir bereits bekannt. Ich will Ihnen alles kurz erklären, indem ich Ihnen sage, dass der gestrige Einbruch mich eben auf den Plan gebracht hat, mit dessen Hilfe wir den Königsaus eine Schlappe beibringen, welche sie nie verwinden werden.
Kaum waren diese Worte gesprochen, so rückte der Graf näher. »Ah, wirklich?« fragte er schnell. »Sprechen Sie, teilen Sie es mir mit.«
»Dieser Einbrecher wird das Werkzeug sein, mit dessen Hilfe wir die Familie unserer Feinde ein für alle Male ruinieren werden.« So unwahrscheinlich das klingen mag, so wahr und sicher ist es doch. Hören Sie, aber leise, damit kein zufälliger Lauscher ein Wort vernehmen kann.
Sie führten lange und in sichtlicher Erregung ein leise geflüstertes Gespräch. Die Augen des Alten glühten in tückischer Freude und im Gesichte des Grafen war eine Spannung zu bemerken, welche nach und nach in den Ausdruck der Genugtuung überging.
»Nun, was sagen Sie zu dem Plane?« fragte endlich der Kapitän.
»Dass er herrlich ist, geradezu genial erdacht.«
»Er wird gelingen.«
»Das ist das Allerbeste an ihm. Wir wagen nichts.«
»Trotzdem wir bei Ihrer bekannten Tollkühnheit vor einem Wagnis keineswegs zurückschrecken würden,« meinte der Alte im Tone versteckter Ironie.
»Ganz und gar nicht,« stimmte der Graf eifrigst ein. »Aber der Geldpunkt, wie regeln wir diesen?«
»Wie Freunde dergleichen untereinander zu regeln pflegen.«
»Das heißt, wir teilen?«
»Ja.«
»Mir ist es recht, aber wer hat das Geld zu beschaffen?«
»Beide, wenn auch jeder nach seinen Kräften. Sie sind viel, viel reicher als ich, aber ich glaube doch, dass es mir möglich sein wird, bare 100.000 Francs aufzubringen.«
»Gut, das Übrige zahle ich. Wie viel wird es ungefähr betragen?«
»Ich weiß das nicht. Wir werden, um uns keine Zurückweisung zu ersparen, natürlich sehr weit über den eigentlichen Wert bieten müssen. Aber es bringt uns doch nicht den mindesten Schaden.«
»Es gilt dabei zu bedenken, dass Sie uns beide kennen. Ich fürchte, dass Sie von uns gar nichts werden wissen wollen.«
»Wir werden doch nicht solche Toren sein, das Geschäft in unserem Namen oder gar persönlich entrieren zu wollen.«
»Ah, vielleicht einen Strohmann?«
»Nichts anderes. Wir schieben einen Strohmann vor, der uns für einige 100 Francs gerne zu Diensten sein wird.«
»Und wie wird es diesem famosen Diener Henry, diesem verteufelten Einbrecher, gelingen, seine Aufgabe zu erfüllen?«
Er sucht Zutritt in der Familie.
Etwa als Diener, gerade wie er zu Ihnen gekommen ist? Weiß man denn, ob Sie einen Diener gebrauchen können und engagieren werden?
Von solchen Unwahrscheinlichkeiten dürfen wir das Gelingen unseres Vorhabens ganz und gar nicht abhängig machen. Ich habe während dieser ganzen Nacht mir alles zurechtgelegt und auch einen sehr leichten Weg gefunden, Henry den Zutritt zu eröffnen.
Er wird nach Berlin müssen.
Noch weiter. Die Verhältnisse derjenigen Menschen, welche ich entweder liebe oder hasse, sind mir stets genau bekannt. Nur um die Schicksale mir gleichgültiger Leute bekümmere ich mich nicht. So lasse ich auch die Familie Königsau stets beobachten. Ich weiß, dass sie sich gegenwärtig auf Breitenheim befindet, jenem Gute, welches der alte Hugo auf Blüchers Bemühung hin geschenkt erhielt. Nur einer fehlt dort, nämlich Gebhard Königsau, welcher sich gegenwärtig im Oriente befindet. Dieser Umstand ist für uns von großem Werte.
Wieso?
Weil er es uns möglich macht, Henry auf diese Weise einzuführen. Habe ich Ihnen erzählt, dass Henry als Chasseur d'Afrique in Algerien gestanden hat?
Ja.
Nun, Gebhard Königsau ist ja auch dort gewesen.
Da schnippte der Graf mit den Fingern und rief bewundernd: Ah, ich ahne, genial, wahrhaft genial. Sie sind ein verdammt spitzer Kopf. Wenn Sie in Bezug auf Scharfsinn auch nicht gerade an unser einen reichen, so würden Sie doch einen ganz netten Diplomaten abgeben, Kapitän.